Ich habe ja noch. So, und jetzt habe ich keinen Stift.
Ja, herzlich willkommen in der Freien Akademie der Künste. Ich bin froh, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Am allerfrohsten bin ich darüber, dass die Referenten gekommen sind. Denn ich habe befürchtet, dass die Nachricht vom Bahnstreik Sie abhalten wird. Denn Frau Krämer zum Beispiel, die zweite, fährt morgen tapfererweise mit dem Bus nach Berlin zurück. Und Wolfgang Ulrich fährt mit einem, ja, fast hätte ich gesagt, Sonderzug, aber jedenfalls mit einem der wenigen Züge, die noch fahren morgen. Also ich bin froh, dass das Podium vollzählig versammelt ist. Wir haben diese Idee, ist natürlich entstanden, wie Sie sich leicht denken können, durch diese furchtbaren Angriffe auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Wir werden aber heute Abend nicht nur darüber diskutieren, sondern überhaupt über das, was Huntington den Clash of Civilizations genannt hat, also über den Zusammenstoß verschiedener Kulturen. Und ich erinnere daran, jedenfalls hat mich das damals sehr beeindruckt, an das Jahr 1989, den Februar, als Khomeini die Fatwa gegen Rushdie und seinen Roman Die satanischen Verse verhängt hat. Und das wurde damals, wie ich doch von heute aus sagen muss, nicht so richtig ernst genommen. Man fand das schon irgendwie blöde, aber dachte dann, wenn der Verleger von Kiepneuer und Witsch das Buch nicht verlegen kann, ist das eigentlich nur ein Ausdruck von Feigheit. Während dabei damals der Verfassungsschutz in Köln gesagt hat, das Verlagsgebäude ist einfach nicht zu schützen und ich kann Ihnen nicht dazu raten, das Buch zu publizieren. Es ist damals nicht so wahnsinnig viel passiert. Der japanische Übersetzer wurde ermordet, der norwegische Verleger wurde schwer verletzt, aber dann ging die Sache eigentlich vorüber und man dachte, die spinnen die Moslems, aber wir können eigentlich so weiterverfahren wie gewohnt. Und dann gab es den Karikaturenstreit 2005 mit in der dänischen Zeitung Jyllandsposten. Das war dann schon etwas schwieriger. Ich will das nicht alles referieren, weil es vielleicht auch im Gespräch noch Thema wird. Aber allmählich haben dann alle begriffen, dass etwas sich verändert hat. Und über diese Veränderungen wollen wir heute Abend reden. Und ich freue mich, Ihnen die Podiumsteilnehmer vorstellen zu dürfen. Das ist neben Hanne Rauterberg, der ganz links sitzt, ist das Gudrun Krämer. Gudrun Krämer ist die Leiterin des Instituts für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie ist Mitherausgeberin der Encyclopedia of Islam und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Unter ihren zahlreichen Büchern will ich nur zwei nennen, weil die direkt mit unserem Abend zu tun haben. Das eine ist Die Geschichte des Islam, 2005 erschienen. Und das andere ist das Buch Demokratie im Islam, der Kampf für Toleranz und Freiheit in der arabischen Welt. Dann ist Bettina Steinbrücke, sie sitzt ganz rechts außen. Sie ist unsere Nachbarin, denn der Kunstverein residiert hier im Haus, unter uns naturgemäß. Wir freuen uns, dass wir diesen Abend gemeinsam mit dem Kunstverein organisieren konnten. Bettina Steinbrücke ist die erste Frau an der Spitze des Kunstvereins in Hamburg und das will etwas bedeuten, weil der Kunstverein fast 200 Jahre alt ist, 198 Jahre alt ist. Sie hat in Kassel Kunstgeschichte und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Sie hatte Studienaufenthalte in Chicago und Paris und sie war 2001 bis 2007 Direktorin der Halle für Kunst und Lüneburg. Sie war außerdem Gastdozentin in Genf und Kuratorin an der Kunsthalle in Mulhouse im Elsass und Kuratorin an der österreichischen Galerie Belvedere in Wien und danach ist sie nach Hamburg gekommen. Wolfgang Ulrich, der neben ihr sitzt, studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Er war Dozent an der Akademie der Bildenden Künste in München. Es folgten Gastprofessuren in Hamburg und in Karlsruhe. Und er war bis vor kurzem Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er hat sich aber vor kurzem erst selbstständig gemacht und lebt jetzt freiberuflich als Autor und Kulturwissenschaftler in Leipzig. Er hat eine Menge Bücher geschrieben, die auch ganz stark sein soziologisches und nicht nur kunsthistorisches, sein soziologisches Interesse zeigen. Die meisten davon sind im Verlag Wagenbach erschienen. Eines davon heißt Haben wollen, wie funktioniert die Konsumkultur? Ein anderes heißt Alles nur Konsum, eine Kritik der wahren ästhetischen Erziehung. Und sein jüngstes Buch heißt Des Geistes Gegenwart, eine Wissenschaftspoetik. Ja, und dann mein Kollege Hanno Rauterberg, der heute Abend die Moderation übernehmen wird. Er ist Mitglied dieser Akademie. Er hat 1995 an der Universität Hamburg im Fach Kunstgeschichte promoviert. Er war auf der Henry-Nannen-Schule, hat dann beim Spiegel kurz gearbeitet und ist seit vielen Jahren Kunst- und Architekturkritiker der Zeit, außerdem stellvertretender Ressortchef des Feuilletons der Zeit. 2001 hat er den Preis, den Deutschen Preis für Denkmalschutz für seine Texte erhalten. Auch von ihm will ich nur wenige Bücher nennen. 2013 das Buch Wir sind die Stadt, urbanes Leben in der digitalen Moderne. Davor das Buch Worauf wir bauen, Begegnungen mit Architekten. Und ein weiteres Buch Und das ist Kunst, eine Qualitätsprüfung. Soweit also die Teilnehmer auf dem Podium. Ich sage nochmal, wie froh ich bin, dass das so geklappt hat und dass wir ein so zweifellos hochkompetentes Podium zusammengekriegt haben und bin jetzt nur gespannt, wie dieses Podium mit dem schwierigen Thema umgeht. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Ulrich Greiner. Tatsächlich ist es ein sehr komplexes Thema, obwohl es ja erst gut drei Monate her ist, dass eben diese Attentate in den Redaktionsräumen von Charlie Hebdo vor sich gingen, kommt es mir so vor, als sei es schon sehr lange her. Damals schlugen die Wellen ungeheuer hoch, die Emotionen waren ganz oben, es wurde sehr heiß debattiert, vieles ging, glaube ich, auch durcheinander. Und jetzt mit dem Abstand von 3 Monaten haben wir, glaube ich, die Chance, die Dinge etwas sortierter mal anzugucken, vielleicht auch etwas bedachter noch mal abzuwägen, worum es eigentlich geht und was sich tatsächlich, wie Ulrich Greiner es gesagt hat, verändert hat in diesen 3 Monaten. Ich schlage deshalb vor, dass wir versuchen, ein bisschen Struktur in diese Diskussion zu bringen und erstmal darüber zu sprechen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Bilder reden. Denn meine Erfahrung ist, wenn man über Bilder spricht, spricht man leicht über alles und dann auch sehr schnell über nichts. Deshalb erstmal meine erste Frage an Wolfgang Ulrich, den auch Bildwissenschaftler. Es hat in den letzten Jahren ja eine unglaubliche Konjunktur gegeben. Also tatsächlich viele Kunstwissenschaftler nennen sich heute lieber Bildwissenschaften und fragen immer danach, was eigentlich Bilder sind. Und gibt es da mittlerweile so etwas wie eine schlüssige Antwort, wenn wir über Bilder sprechen? Worüber reden wir da eigentlich?
Also wenn Sie den akademischen Diskurs ansprechen, der Bildwissenschaften, dann muss ich, glaube ich, enttäuschen. Diese Antwort gibt es nicht, sondern da kann man eher vielleicht feststellen, dass verschiedene Autoren die Ambition haben, jeweils einen der eigenen Bildbegriff zu entwickeln, der es ihnen erlaubt, vielleicht auch nochmal ein Terrain von Artefakten mit einzubeziehen, das bisher zu kurz gekommen ist in der wissenschaftlichen Forschung. Für manche sind innere Bilder plötzlich ganz wichtig, für wieder andere ist auch eine Architektur ein Bild zum Beispiel. Für wieder andere sind vor allem Bilder interessant, die technisch generiert sind, also gar nicht so in dem Sinn von menschlicher Hand gemacht sind. Also da haben wir so ein unglaublich heterogenes Feld. Es ist mindestens so komplex wie das Thema des heutigen Abends. Und insofern kommt man da vielleicht jetzt auch nicht so glückhaft weiter. Man kann aber vielleicht, wenn man das auf einer Metaebene sich anschaut, feststellen, diese Konjunktur der Bildwissenschaft oder auch, dass sich manche von Kunstwissenschaftler sagen, zu Bildwissenschaftler umtaufen, hat vielleicht doch auch was damit zu tun mit einem Bedürfnis, mit einem Thema zu tun zu haben, was sehr stark aufgeladen ist mit Bedeutung. Und damit wären wir plötzlich schon sehr schnell wieder bei dem, was uns heute ja auch hier beschäftigt. Ich werde weit im Laufe des Abends auch die Frage stellen, geht es denn hier wirklich überhaupt um Bilder bei diesem Konflikt? Ist das nicht auch ein Stück weit vielleicht vorgeschoben, weil wir einfach gerne über Bilder reden, okay, und sagen auch gerne über die Macht von Bildern reden und da sehr schnell auch so Lust haben, einen gewissen Pathos zu frönen? Und falls sind auch manche Kunstwissenschaftler ausgewandert in die Bildwissenschaft, weil man sagen bei der Kunst sehr viel kritischer geworden ist und distanzierter geworden ist und sich nicht mehr sagen als altmodischer Bildungsbürger titulieren lassen möchte, der jetzt hier sagen okay, kunstselige Statements von sich gibt. Und deshalb macht man dieselben Statements jetzt im Namen der Bildwissenschaft.
Tatsächlich fällt ja auf, dass sehr stark emotionalisiert wird, wenn über Bilder und die Vorgänge, die gewaltsamen Vorgänge gesprochen wird, heißt es, wir leben in einem Bilderkrieg. Die Rede ist von Bilderstürmen, von Bildpolitik sowieso immer gleich. Auch davon, dass Bilder zur Waffe werden. Frau Steinbrügge, ist das etwas, das aus Ihrer Perspektive plausibel ist? Stimmt dieser Befund, dass Bilder in den letzten 10, 15 Jahren, spätestens seit 2001, so ein Ersatzfeld der Auseinandersetzung geworden sind?
Dem würde ich nicht komplett zustimmen. Ich meine, wenn man sich ISIS anschaut zum Beispiel, da werden Bilder als Waffe, vielleicht als Waffe benutzt, um etwas zu zeigen. Ich würde aber eher als auf Bilder als Repräsentationen zeigen. Sie repräsentieren etwas. Ja, sie repräsentieren eine Haltung oder sie sollen etwas nach außen tragen. Also für mich sind in allererster Linie Bilder Sinngeber. Sinngeber, die einen bestimmten Kontext herstellen, die eine bestimmte Situation herstellen zwischen dem Bild und dem, der das Bild betrachtet. Also das ist dann kommt man nämlich auf die Frage, ein Bild wird oft als eindeutig dargestellt, ist es aber nicht, sondern die Aussage eines Bildes passiert ja in dem Moment, wo etwas zwischen dem Betrachter und dem Bild selbst passiert. Und da gibt es natürlich, ein Bild hat eine wesentlich stärkere Durchschlagskraft als ein Text zum Beispiel. Also ein Text muss ich erst mal lesen, da haben ja schon Lessing und Winkelmann.
Also Bilder wirken sozusagen instantan, gehen sofort ins Blut.
Bilder gehen sofort ins Blut, werden oft auch missverstanden, haben eine wesentlich stärkere Aufmerksamkeit. Sie werden sofort medial übernommen. Also kommen wir auch wieder auf ISIS zurück, also die Bilder, die wir jetzt alle kennen von den Enthauptungen, und bekommen dadurch eine gewisse Durchschlagkraft. Ob die Bilder selbst Waffe sind, das würde ich nicht sagen.
Darf ich Sie fragen, mit Ihrem großen Wissen auch aus der islamischen Welt, sehen Sie da Unterschiede, also auch in dem Zutrauen zu Bildern oder wie unterscheidet sich die westliche Bildbegeisterung von möglicherweise einer in anderen Hemisphären?
Ich würde bei der islamischen Welt, wenn wir bei diesem Standardbegriff überhaupt bleiben wollen, ich kann auch näher rücken, ja, zumal wir ja doch ziemlich heftiges Hintergrundgeräusch haben.
Ja. Sind die Proben, wenn ich das richtig verstanden habe, im benachbarten Konzertsaal, oder?
Also In der sogenannten islamischen Welt würde ich recht deutlich unterscheiden, denn A, ist heute die ganze Welt mit Bildern geflutet, auch die sogenannte islamische, auch dort, wenn sie im Nahen Osten sind oder auch im subsaharischen Afrika oder in Südostasien, sind Bilder allgegenwärtig. Also insofern würde ich da zumal keine grundsätzliche Schranke machen. Es gibt aber innerhalb der islamischen Welt tatsächlich unterschiedliche Positionen auch zu bestimmten Kategorien von Bildern. Nun ist das gut akademisch, erstmal zu sagen, wir müssen unterscheiden, von welcher Art von Bildern wir überhaupt sprechen. Das wird aber in der islamischen Gelehrsamkeit auch so gemacht, die tatsächlich hier unterschiedliche Kategorien und Räume unterscheidet. Aber ich würde sagen, was die Empfindsamkeit, die Ansprechbarkeit durch Bilder angeht, würde ich keinen Unterschied sehen können. Und nochmals, die islamische Welt ist geflutet von Bildern, also keineswegs abgeschottet.
Und spricht man dort auch von der Macht der Bilder?
Ja, durchaus. Sie ist ja offenkundig. Auch in der islamischen Welt wird ja häufig die Solidarität mit anderen Muslimen oder die Empörung über den Westen über Bilder transportiert. Ja. Auch nicht anders als außerhalb der islamischen Welt. Auch dort sind es Filme, sind es Fotografien, sind es Videos. Und durch alle politischen Spektren hindurch werden Bilder eingesetzt. auch von denjenigen, die dann bestimmte Bilder zerstören, aber nicht alle.
Ja, na, ich frage natürlich auch deshalb, weil gerade über Medienbilder auch Konflikte ja offensichtlich ausgetragen werden sollen oder Provokationen vorgetragen werden sollen, sei es jetzt durch die Zerstörung von antiken Bildwerken oder durch die Leute, die Menschen köpfen und das dann auf Video festhalten. Das sind ganz bewusste Bildstrategien, würden Sie sagen, die da auch von Terroristen eingesetzt werden.
Das würde ich doch denken, ganz eindeutig. Nur kommt jetzt die Städterede und wir werden, denke ich, darauf auch zurückkommen. Immer wenn wir fragen, ob im Islam etwas so oder so ist oder wie man damit umgehen soll mit Blick auf den Islam, ist die Gefahr ganz groß, dass wir nicht von den Muslimen reden, sondern von diesen militanten Gruppen, auf die sich alles fokussiert. Damit haben sie ihr Ziel erreicht. Sie stehen gewissermaßen für den Islam, sie haben das total dominiert, die sind hegemonial. Und es ist für uns eine Herausforderung, dann im Einzelnen immer zu fragen, mit wem wollen wir denn sprechen? Wer sind denn die Muslime, die wir im Kopf haben? Und ich würde denken, dass das Klügste, was wir tun können, ist, immer wieder zu fragen, wenn wir zum Beispiel bestimmte Bilder, oder wir werden ja sicherlich noch auf Karikaturen kommen, Karikaturen zeigen, was wollen wir mit erreichen und wen wollen wir ansprechen und was soll diese andere Person oder was sollen diese Menschen damit tun? Wollen wir wirklich radikale Islamisten konvertieren? Das werden wir nicht schaffen, nicht mit diesen Bildern. Wollen wir andere Muslime ansprechen? Was ist dann klug? Was ist vernünftig? Was ist auch sensibel?
Da
vielleicht mal.
Genau. Und noch so eine letzte Schleife in diesem eher mal erstmal Abstecken unseres Diskussionsterrains so vorzunehmen, wäre nochmal der Begriff der Kunst, über die Kunstfreiheit, über die wir ja auch sprechen wollen. Die Frage eben, wie bedrohlich ist eigentlich dieser Bilderkrieg, den es doch offensichtlich gibt nach Ihrer Auskunft, also die bewusste Einsatz von Bildern, um den Gegner einzuschüchtern, ihm zu imponieren. Was hat das eigentlich mit der Kunstfreiheit zu tun und wie verhält sich sozusagen der Bildbegriff zum Kunstbegriff? Herr Ulrich, dann nochmal die Frage an Sie.
Gut, also die Bilder der Kunst sind natürlich eine ganz kleine Teilmenge von allen Bildern, über die wir hier reden könnten und können und ist natürlich ein Typ von Bildern, den es in der Form jetzt erstmal nur in unserer westlichen modernen Kultur gibt. Da gibt es so einen Begriff von Kunst, der im 15. Jahrhundert ungefähr entsteht, im 18. Jahrhundert so eine bestimmte Dynamik erfährt und die Formatierung bekommt, die er bis heute besitzt. Und sagen, das Besondere eigentlich der Bilder der Kunst wäre, dass mit ihnen die Vorstellung verbunden ist, dass sie unabhängig von Kontexten eine Bedeutung haben. Deshalb zeigen wir Bilder der Kunst im Museum, im White Cube, also wir isolieren sie. Wir gehen davon aus, dass sie sagen, autonome Werke sind und dass sich sagen, derjenige, der sich diesen Bildern aussetzt oder widmet, mit ihnen ins Benehmen setzen muss. Während eigentlich alle anderen Bilder, über die wir jetzt so reden, wenn wir über Karikaturen sprechen oder über Bilder, die in Zeitungen gedruckt werden
oder
Videos, die von Terroristen oder wem auch immer produziert und zum Beispiel online gestellt werden, sind die Kontexte ganz entscheidend oder sind immer eigentlich schon adressierte Bilder. Also kommuniziert ein Bild an jemand anderen in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Anlass. Also das ist situativ gebunden. Insofern hat es auch immer nur eine relative Bedeutung, relativ auf die Situation, während der Anspruch der Bilder der Kunst ist, dass sie absolut gelten, unabhängig von einem spezifischen Kontext, unabhängig von Adressierungen, von Zielgruppen, von einem Empfänger, an den das gesendet wird. Mhm. Das scheint mir so mal ganz grundsätzlich der Unterschied zu sein. Weil sind wir da nicht ganz einig.
Sie dürfen sich auch gerne widersprechen.
Zu sagen, warum ich glaube, dass wir nicht ganz einig sind, bezogen auf das, was Sie vorher als Statement hatten. Ich glaube nicht, dass Bilder per se zum Beispiel mehr Durchschlagkraft haben als Texte, sondern dass Bilder immer eben schon einen Kontext brauchen, um überhaupt so eine Wirkung entfalten zu können.
Bilder haben definitiven Kontext. Und ich komme ja auch aus einem soziologischen Hintergrund. Ich betrachte Bilder natürlich auch allein in ihrem Kontext. Also ich halte diese komplette Autonomie der Kunst für einen Mythos, den wir ganz gerne vor uns hertragen.
Das Ideal, der ganze Begriff der Kunst ist natürlich
hochgesetzt mit Idealen, klar. Ich glaube, dass Bilder eine Unmittelbarkeit haben, die Text nicht hat. Mhm. Ein Bild nehme ich in einer Sekunde auf. Natürlich nicht das komplette Bild, ja, dafür kommen wir auch alle aus der Bildbeschreibung. Ich nehme es aber in seiner Oberfläche erstmal sehr, sehr schnell auf. Einen Text muss ich lesen. Ja, ich meine, wenn ich einen Dreizeiler habe, ist es trotzdem noch mal was anderes, wenn ich auf einen Dreizeiler schaue, als wenn ich auf ein Bild schaue.
Aber noch mal zu der Frage des Kontexts. Sie sagen im Prinzip, der gelbe Stern, den ein Kind malt auf seiner Kindergartenzeichnung, ist etwas anderes. Es könnte genauso aussehen wie der gelbe Stern, der im Dritten Reich den Juden angeheftet wurde. Meint aber eben durch den Kontext etwas ganz anderes. Ne? Also diese Art von Missverständlichkeit überspitzt formuliert wäre.
Richtig.
Was mich aber nochmal interessieren würde, es ist ja viel die Rede auch von dem sogenannten Iconoclash, einem Begriff, den, glaube ich, Peter Weibel unter anderem mitgeprägt hat. Eben, das soll heißen, seit 2001 bekriegen sich letztlich Orient und Occident über ganz starke Zeichen, angefangen eben von der Zerstörung der World Trade Center. Das heißt aber auch, dass die Kunst in dieser Auseinandersetzung, die da behauptet wird, über Zeichen bis hin zum gestürzten Saddam oder Abu Ghraib, da gibt es ja ganz viele Stationen in dieser Auseinandersetzung, dass die Kunst keine so besondere Rolle spielt, also so als Blitzableiter oder als Provokationsmittel sind das dann immer mediale Bilder, oder?
Also meines Erachtens schon. Ich meine, wir haben in den 80er Jahren haben wir die Hakenkreuze in der deutschen Malerei. Da wurde es nochmal versucht. Wir haben Schlingensief mit seinen Performances, tötet Helmut Kohl, wo auch nochmal anders mit Provokationen umgegangen wird. Die letzten Jahre ist das eher ruhiger geworden, meines Erachtens zumindest in der westlich orientierten Kunst.
Und die Kunst hat eher die Aufgabe, das, was jetzt in der Welt der Medien passiert und nennen wir es mal als Bilderkrieg passiert, das halt nochmal zu reflektieren und zu brechen und uns überhaupt mal ein Bewusstsein davon zu geben. Also die Kunst ist stärker auf so einer Ebene der Reflexion, als dass sie jetzt selber als Akteur in einen solchen Krieg eingreift. Mhm. Aber das ist ja trotzdem eine wichtige Funktion.
Mhm. Na, es geht ja eben um, da kommt wieder dieser Repräsentationscharakter oder auch das, womit auch die Kunst umgehen muss. Also ohne Repräsentation oder ohne visuelle Repräsentation kommen wir nicht aus, aber wie gehen wir mit dieser Repräsentation um? Mhm. Also wie zeigen wir es, wie können wir es in der Kunst reflektieren?
Mhm. Darf ich jetzt mal als Laien auf dem Kunstfeld Dilettantin sozusagen, ich habe Freude dran, fragen, warum soll denn hier 2001 so ein Einschnitt darstellen, außer dass es modisch ist, den 11. September für alles Mögliche als Zäsur zu wählen? Ich sehe nicht, dass da jetzt etwas substanzielles Neues
in der Kunst.
Neues, also in der Nutzung von Bildern.
Das war halt schon ein sehr starkes Zeichen, oder?
Ja, es war ein sehr starkes Zeichen, unbestritten.
Eine tolle Performance, oder Karl-Heinz Stockhausen nannte es, glaube ich, auch ein Kunstwerk.
Ja, es wurde weltweit verstanden, ganz sicher, aber ich denke, also was ich erkennen kann, ist die globale Medialisierung oder der globale Transport und die globale Verständlichkeit. Aber sonst sehe ich nicht, was da nun so ganz Neues dran sein sollte.
Was wäre das andere Zeichen, das diesem großen Zeichen vorausgegangen wäre? Was fiel Ihnen da ein vor 2001?
Ich würde denken, dass man generell durch die Zerstörung von Denkmalen oder Denkmälern und Bauten immer diese Zeichen gesetzt hat oder die Umwidmung. Man setzt ein Kreuz auf eine Synagoge oder wandelt eine Kirche in eine Moschee um. Auch das macht man deutlich. Das hatte in der Vormoderne, wenn man so will, oder vor dem 21. Jahrhundert ganz sicherlich nicht diese mediale Wirkung auf alle Kontinente hin. Aber der Einsatz von Bildern für politische Zwecke war ebenso gegeben.
Das ist eine wunderbare Überleitung, weil im zweiten Teil der Diskussion wollte ich jetzt gerne kurz zumindest noch mal so zurückgucken und zu verstehen, wo eigentlich die Unterschiede sind zwischen auch den religiösen Traditionen. Gerade nach den Attentaten auf Charlie Hebdo gab es ja doch in breiten Teilen meiner Wahrnehmung nach der Öffentlichkeit ein großes Unverständnis darüber, dass Leute umgebracht werden, weil sie eine wie auch immer geartete Zeichnung in die Welt gesetzt haben. Und tatsächlich, sagt jedenfalls der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, war das so, hat es das so noch nicht gegeben. Man hat zwar immer, wie Sie eben richtig aufgeführt haben, spätestens seit der Reformation, Kunstwerke, Skulpturen den Kopf abgeschlagen, weil man sie für heidnisch hielt, oder Bilder auch zerschlitzt und alle möglichen Dinge mit den Kunstwerken angestellt. Aber dass man die Urheber dieser Kunstwerke kaltblütig ermordet hätte, das war wohl in der Größenordnung zumindest jetzt ein einmaliger Vorgang. Was mich interessieren würde, es wird ja gerne gesagt, die islamische Welt hat halt die Aufklärung nicht durchlaufen, die hat nicht gelernt, mit Karikaturen umzugehen. Ist das tatsächlich so, dass da ein anderes Bildverständnis, eine andere Bildempfindlichkeit vorherrscht?
Ich würde zunächst mal einen deutlichen Unterschied machen zwischen Abbildungen auf der einen Seite, auch Abbildungen religiöser Figuren, inklusive des Propheten Mohammed. Dazu kann man viel sagen. Und der Karikatur. Und hier sprechen wir von der Karikatur. Und das ist nicht einfach ein Bild. Da geht es nicht einfach nur um Bildlichkeit, sondern es geht um Karikatur, um die bewusste Verletzung real existierender religiöser Gefühle. Ja, also man kann sagen, wir müssen das nicht achten und in unserer Gesellschaft muss man darauf keine Rücksicht nehmen. Aber ich glaube, wenn man verstehen will, was passiert, dann muss man wissen, dass für sehr viele Muslime hier etwas Reales gegeben ist, nämlich das Gefühl, dass man den Propheten Mohammed nicht schmäht und beleidigt. Natürlich wurde das in bestimmten Ländern aufgeputscht, die Leute wurden aufgehetzt in einer Weise, die man nachvollziehen kann, und dass man religiöse Gefühle hat und sich in diesen religiösen Gefühlen verletzt fühlt, ist noch lange keine
Rechtfertigung,
vielleicht noch eine Erklärung im einen oder anderen Fall, aber ganz bestimmt keine Rechtfertigung für diese Gewalt, die man hier gesehen hat. Aber die Karikatur ist das Entscheidende. Und ich kenne, natürlich kenne ich nicht unendlich viele Musliminnen und Muslime, aber ich kenne auch in Deutschland, zum Beispiel unter den Studierenden, die wir haben, und die sind zum Teil durchaus aufgeklärt, niemanden, der sagen würde, dass es sie gleichgültig gelassen hat, dass Mohammed hier angegriffen wird. Und eben nicht durch Muslime, sondern durch die Gesellschaft, die sich selber zum Richter darüber erhebt, was die Muslime auszuhalten haben. Das muss man einfach mal sehen, diese Dynamik. Dann kann man immer noch sagen, es müssen sie in der deutschen Gesellschaft oder in der dänischen oder in der französischen, müssen sie es aushalten, so wie andere anderes aushalten. Aber wenn man gar nicht erst wahrnimmt, dass hier von einem hierarchischen Gefüge aus gesprochen und gehandelt wird und ständig den Muslimen gesagt wird, was sie haben dürfen, was sie nicht haben dürfen, und dann immer gesagt, ihr müsst das jetzt lernen, und wenn ihr das nicht lernt, dann habt ihr die Meinungsfreiheit nicht begriffen, dann habt ihr hier nichts verloren, dann stochert man in Wunden, hält sie offen, und meine Aussage wäre, es ist nicht das Klügste, was man tun kann. Mhm.
Zu dieser Bewertung kommen wir gleich auch nochmal. Mich würde erstmal interessieren, also wenn wir in die christliche Kunstgeschichte zurückgucken oder Bildgeschichte, auch in die Geschichte des Ikonoklasmus, der Bildzerstörung, lassen sich da ähnliche Empfindsamkeiten beobachten? Also auch gerade was jetzt Karikaturen angeht.
Ich würde erst noch gerne auf Frau Krämer vielleicht Bezug nehmen, weil ich finde, so wie Sie es dargestellt haben, ich würde insofern weit ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, dass weder die Mohammed-Karikaturen aus Dänemark noch jetzt die Zeichnungen von Charlie Hebdo mit der Intention angefertigt wurden, Muslime zu beleidigen oder dazu zu bringen, jetzt zu sagen, oh, jetzt stehen wir vor der Frage, sind wir tolerant genug oder nicht, sondern die waren eigentlich so für ein relativ begrenztes Milieu gedacht, das sich natürlich als liberal, atheistisch, vielleicht eher ein bisschen links und eben tolerant, offen versteht, und waren eigentlich Karikaturen, und das kann man den Karikaturen vielleicht sogar fast zum Vorwurf machen, oder zumindest als die Qualitätsfrage stellen, die sehr affirmativ eigentlich nur das Publikum bestätigen wollten in der Vorstellung, ach, da gibt es diesen rückständigen Islam und den nehmen wir mal wieder auf die Schippe und fühlen uns selber ganz toll dabei. Also es waren keine Karikaturen, die irgendjemand jetzt wirklich dazu bringen wollten, seine Meinung zu ändern oder irgendwo Aggressionen zu schüren. Das ist eigentlich erst dadurch passiert, dass sie eben plötzlich in ganz anderen Kontexten aufgetaucht sind und dass die Karikaturisten übersehen haben, dass sich die Zeiten eben geändert haben, dass vor allem durch den medialen Wandel, durch das Internet jetzt eben etwas aus seinem eigentlichen Kontext völlig herausgerissen wird, in einen ganz anderen kommt und dann eine ganz andere Wirkung entfaltet. Und dann auch die Leute, die jetzt in Pakistan diese Karikaturen plötzlich sehen, gar nicht wissen, mit welcher Intention sind die eigentlich gemacht worden und was ist das jetzt hier für ein linksliberales
Blatt? Im Zweifel haben sie die gar nicht gesehen.
Oder haben sie vielleicht nicht mal gesehen, aber haben sie vielleicht auch gesehen, aber nicht, konnten sie auch nicht vorstellen, in welchem Milieu das war. Also das ist so ein bisschen die Tragik an der Geschichte. Es ist auch nicht mal heroisch, jetzt dafür sein Leben zu lassen, weil man hier ja nicht in einem Kampf war, den man jetzt dann wo man sein Leben lassen musste, sondern es ist ein kulturelles Missverständnis passiert durch diesen Kontextwandel. Und eigentlich auch aus unserer Warte fast ein bisschen absurd, weil ich glaube, es sind wirklich an sich mit die unspektakulärsten Karikaturen, die es jetzt im Westen in der jüngeren Zeit gab, weil sie eben nur so eine rein affirmative Funktion haben und eigentlich gar nicht Gesellschaft verändern oder gestalten oder angreifen wollen.
Aber in gewisser Weise, um nochmal auf
diese Karikaturen haben jetzt diese
genau. Aber hatten dich die Karikaturen in der Reformationszeit, wo es ganz derbe Luther-Karikaturen, ganz derbe Karikaturen
ganz
von Mönchen gab, nicht eine ganz ähnliche affirmierende Funktion gehabt, dass man auch seine Gefolgsleute hinter sich scharren wollte?
Aber da hat man ganz gezielt jetzt zum Beispiel diese Schmähbilder gemacht, um auch die Anhänger dieser Person zu treffen und um die vielleicht dazu zu bringen, doch nochmal ihre Meinung zu ändern, das Lager zu wechseln. Die waren ganz klar wirklich als politische Waffe gedacht. Wir haben ja vorher diesen Begriff schon mal gebracht. Diese Karikaturen, die jetzt so eine fatale Wirkung hatten, waren nie als Waffe gedacht. Insofern ist es was völlig anderes. Sie sind aus Versehen zur Waffe geworden.
Wobei es ja gerade bei Charlie Hebdo schon einen Anschlag gab, nicht? Vor 3 Jahren, glaube ich, oder 4, wo niemand sterben musste. Insofern wussten die schon um das Risiko. Nicht?
Das Risiko war bei Charlie Hebdo jetzt bekannt, aber 2005 bei den Mohammed-Karikaturen, glaube ich, war das Risiko zumindest nicht so bekannt. Sie haben den Fall Rushdie vorher angesprochen, aber ich glaube, das war auch nochmal was anderes. Weil der natürlich auch mit seiner Literatur in dem Kulturkreis auch gewirkt hat, über den er da geschrieben hat. Während ich glaube, sich die in Kopenhagen nicht vorstellen konnten 2005, dass das jetzt, oder 2004 oder wann das war, also dass das jetzt Aufreger so um die Welt geht. Aber Sie haben völlig recht, Charlie Hebdo war jetzt schon ein anderer Fall. Die haben auch sicher mit dem Feuer gespielt oder haben auch das irgendwie schon im Blick haben müssen, was da passieren kann.
Ich meine, also ich stelle mir ja auch die ganze Zeit die Frage, inwieweit geht es wirklich um die Bilder, weil viele haben Salman Rushdie nicht gelesen. Ich glaube, auch viele haben die Charlie Hebdo-Bilder nicht gesehen, sondern es geht auch um Wertesysteme. Und ich glaube, das, was Sie gesagt haben, finde ich auch interessant. Da wird den Muslimen jetzt wieder gesagt, was richtig und falsch ist. Ja, es geht um einen Angriff auf eine bestimmte Kultur, der vom Westen wirklich permanent kommuniziert wird, das ist nicht richtig oder das ist nicht aktuell, das ist und ich glaube, da muss man auch wesentlich stärker nochmal drüber nachdenken.
Aber in welcher Richtung würden Sie das sehen?
Naja, ich meine, wenn wir auch, ich habe da auch im Bereich der Kunst oder der Kunstfreiheit drüber nachgedacht. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben eine mediale Welt, wo es eher um die medialen Bilder geht, aber das Wertesystem, das dahinter steht. Also der Angriff 9/11 war ein Angriff auf den Kapitalismus. Die beiden bedeutendsten Gebäudeensembles wurden angegriffen. Und es ging um das Bild, das durch die Medien ging. Ja, und das haben wir jetzt auch bei den Karikaturen. Ich glaube gar nicht, dass es direkt um diese Karikaturen geht, das ist jetzt meine Vermutung, aber da können Sie mir gerne widersprechen, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass wirklich eine westliche Welt sich wieder hinstellt und sagt, wir dürfen das mit euch machen, weil wir sehen da sowieso ein Hierarchiegefälle.
Also so würde ich es sehen. Gleichzeitig, wir sind ja ständig in diesem einerseits, andererseits. Also es kann keine, ich sage das nochmals, keine Rechtfertigung dafür geben, dass Menschen, die sich religiös verletzt fühlen, andere umbringen oder auch nur körperlich schädigen oder angreifen oder verfolgen, weil sie selber ihre religiösen Werte bedroht sehen. Das denke ich, kann ich, ich sage es als Westlerin, kann man das als Kulturimperialismus zurückweisen, aber ich würde dazu stehen. Gleichzeitig denke ich, dass man diese ganze Aufregung, die Aufregung eben nicht versteht, wenn man das nicht auch in diesem politischen Zusammenhang sieht, auch in dem politischen Zusammenhang. Und der ist nun mal dadurch gekennzeichnet, dass sehr, sehr viele Musliminnen und Muslime, übrigens auch andersgläubige Menschen in denselben Räumen, das können auch Christen sein oder Atheisten in arabischen Ländern oder in Iran oder sonst wo, alles, was sie sehen, unter dem Schirm sehen gewissermaßen, hier will uns der Westen was tun und hier werden wir wieder angegriffen. Und deswegen muss man enorm aufpassen, wie man seine eigene Botschaft rüberbringt. Was will man denn überhaupt rüberbringen? Ist da die Karikatur das Geeignete? Ohne dass man jetzt von staatlicher Seite wieder 100 Gesetze und Schranken aufzieht.
Darf ich aber noch mal jenseits dieser politischen Einbettung, würde um so eine ganz naive Frage zu stellen, warum fühlt sich der durchschnittliche Christenmensch von einer Karikatur, einer blasphemischen Karikatur des Papstes in der Titanic, möglicherweise doch weniger gekränkt als der durchschnittliche muslimisch-islamisch Gläubige.
Der Papst nicht Mohammed ist.
Gut, dann nehmen wir den Propheten Jesus. Ja?
Also außerhalb Irans könnten Sie Khomeini karikieren, solange Sie wollen. Das wird auch fleißig gemacht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, machen Sie es mit Jesus und machen Sie es mit Mohammed. Und die meisten Christenmenschen in der westlichen Welt sind abgehärtet. Ja, die haben sich
aber warum? Warum?
Ich glaube tatsächlich, die wachsende Distanzierung von Religion, die wachsende Vertrautheit damit, dass es tatsächlich unter künstlerischen und den Voraussetzungen einer politischen Auseinandersetzung zulässig ist, dass man auch das angreift, was einem anderen heilig ist. Man hat auch vieles schon gesehen, Jesus in den unmöglichsten Handlungen am Kreuze oder unterhalb des Kreuzes oder über dem Kreuz. Also deswegen sage ich, eine gewisse Abhärtung und auch eine Vertrautheit mit dieser Art der Auseinandersetzung. Und da kann man sagen, das ist auch ein Ergebnis einer bestimmten Aufklärung.
Ich weiß gar nicht, wie weit die überhaupt reicht. Denken Sie an den Fall vom gekreuzigten Frosch von Kippenberger vor einigen Jahren. Da gab es in Südtirol, haben Leute Hungerstreik gemacht und der Papst hat auch...
Müssen Sie noch mal kurz erklären für die, die es nicht vor Augen haben.
Also Harald Kippenberger hatte ein Multiple gemacht, wo ein Frosch am Kreuz hängt.
Aber kein echter Frosch, muss man dazu sagen.
Also als Skulptur. Dann wäre die Tierschützer, ja genau. Und aber auch noch wirklich auch karikaturhaft dann verzerrt, so mit heraushängender Zunge und verdrehten Augen. Also man könnte es wirklich jetzt rein formal als Karikatur beschreiben. Und das gab jedes Mal Aufregung, wenn der irgendwo gezeigt wurde im Rahmen einer Ausstellung. Aber die Aufregung hat sich eigentlich gesteigert von Mal zu Mal. Also gab es nicht diese Sorgenabstumpfung, sondern im Gegenteil. Und dann eben der größte Skandal war dann in Südtirol, in Bozen, wo dann eben einige Politiker wirklich einen Hungerstreik gemacht haben, bis das dann abgehängt wurde, wo auch der Papst explizit einen Brief geschrieben hat, gegen das Museum und also wo es tatsächlich bis in die höchste Ebene hineinging. Ich würde sagen, nur in Kammern gesagt, ein Riesenmissverständnis. Das ist eigentlich eine der interessantesten Arbeiten christlicher Kunst, nebenbei gesagt, die Kippenberger da gemacht hat, die überhaupt nicht blasphemisch ist, aber das wäre eine andere Diskussion. Aber jedenfalls nur als Beispiel, auch bei uns und selbst, wenn etwas im Namen der Kunst passiert, die ja so eine gewisse Narrenfreiheit sonst noch genießt, kann es sein, dass sich doch nicht so wenige Menschen extrem aufregen. Und wenn es so weit geht, in Hungerstreik zu treten, dann ist es zwar nicht eine Aggression, die sich jetzt direkt gegen den Künstler oder die Museumsdirektorin in dem Fall richtet, aber doch ja auch ein sehr existenzielles Zeichen, was damit abgegeben wird.
Also ich glaube, in der Kunst, wir erleben das immer wieder. Also dass Religiöse, ein Verunglimpfen des Christentums nicht immer so durchgeht. Aber es ist auch noch, man kann es auch noch weiterführen. Ich meine, wir hatten gerade den Fall im MACBA in Barcelona, wo dann der Direktor und zwei Kuratoren gehen mussten. Um das kurz zu sagen, es ging um eine Arbeit von Ines Dujak. Und dort wurde der spanische Ex-König von einer mexikanischen Feministin penetriert. Dahinter gab es dann noch ein Tier, also es war quasi ein Dreier. Das war einer der Schlüsselwerke dieser Ausstellung. Ein paar Tage bevor die Ausstellung eröffnet werden sollte, stellte sich der Direktor dagegen und hat gesagt, diese Ausstellung findet nicht statt. Also da ging es eben um ein Symbol gegen die spanische Monarchie. Diese Ausstellung wurde dann wieder eröffnet, aber alle, die daran beteiligt waren, mussten gehen. Also es gibt schon Empfindlichkeiten und diese Empfindlichkeiten gibt es aber nicht nur in der Religion. Also wir haben ja eine säkularisierte Gesellschaft hier, in der auch die strikte Trennung von Kirche und Politik gelebt wird. Ich glaube, darüber müssen wir auch nachdenken, also der Laizismus. Und wir haben sehr viele Empfindlichkeiten, weil wir, glaube ich, jetzt in einer Welt leben, in der ja das eigene Bild wesentlich stärker in den Vordergrund gerückt ist. Also wir haben ja nicht nur, wir haben ja auch
Selfie-Kultur.
Eine Bildverherrlichung der Zeit und es ist sehr persönlich geworden und es gibt sehr viele Angriffsflächen, gerade wenn es um das eigene Bild geht, das gegenüber einem Selfie steht und da haben wir gerade sehr, sehr viele Empfindlichkeiten diesem Bild gegenüber und ich glaube, das vergessen wir immer so ein bisschen. Mhm.
Aber nochmal die Frage, warum ist es möglicherweise auch in katholischen, erzkatholischen Gegenden so ein Problem, das auszuhalten? Also was genau, man könnte ja mal sagen, Mensch, das ist ja nicht der wahre Jesus, der wahre Mohammed, das ist ja nur ein Bild. Ja? Also warum nochmal die Frage, warum ist das Bild, warum kann das Bild so eine Macht haben über uns?
Ja, weil hat es schon was mit dem spezifischen Typ, das der Karikatur oder des entstellenden Bildes zu tun, dass das, was einem persönlich sehr wichtig ist, in einer despektierlichen Weise dargestellt ist. Und deshalb eben, wie Sie ja auch vorher schon sagten, es geht hier nicht nur ums Bild, es geht um die Werte, die damit verbunden sind. Und in dem Fall werden durch so eine entstellte Wiedergabe oder durch eine Karikatur, die was überzeichnet, eben auch dann, Werte ad absurdum geführt oder sagen, macht sich jemand drüber lustig. Und das ist das, was die Menschen dann eigentlich trifft. Da. Mhm. Das Bild ist sagen, nur der Trigger oder das Medium, aber eigentlich geht es um was anderes. Mhm.
Dann wäre ja die ganz starke im Vordergrund stehende Frage jetzt vielleicht für den letzten Teil der Diskussion, bevor ich dann gerne die Diskussion auch öffne. Und das Publikum gerne fragen möchte, ihrerseits etwas beizusteuern, seinerseits etwas beizusteuern. Die Frage danach, wie wir mit der Macht der Bilder oder mit diesem Trigger, wie Sie gesagt haben, mit diesem Reiz der Bilder umgehen. Und letztlich die Frage auch, wie gehen wir mit den Karikaturen um? Frau Steinbrüger, als wir gestern telefonierten, sagten Sie, naja, Sie könnten sich durchaus vorstellen, auch mal die Charlie Hebdo-Karikaturen im Kunstverein unter uns auch auszustellen.
Okay, ich wusste, ich muss Stellung dazu beziehen, was? Zu der Aussage. Also,
aber was ist daran schlimm?
Ich würde keine Charlie Hebdo-Ausstellung machen, weil das wäre jetzt für mich reine Eventmacherei. Ich würde aber im Kontext
einer... Man könnte doch sagen, das verteidigt, ist ein Zeichen der Kunstfreiheit zu sagen.
Nein,
lass
ich glaube,
das nicht verbieten,
das zu zeigen. Das ist zu einfach, weil es gibt schon so eine Form von Respekt und Verantwortung. Ich würde aber diese Bilder zeigen. Ich würde sie in einem Kontext zeigen, in dem der Umgang mit Bild oder auch in dem dieser Kontext nochmal in einem größeren Ganzen eingebunden wäre. Also ich wäre jetzt auch vor Charlie Hebdo nicht auf die Idee gekommen, eine Karikaturausstellung zu machen, weil ich da einfach einen anderen Umgang mit Bild habe und ich Karikatur auch im Kunstkontext anders auffasse. Ich würde sie aber in einem Kontext, würde ich sie jederzeit zeigen. In einem Kontext, in dem mit Bildern umgegangen wird, in denen nach Bildern gefragt wird, in denen Bilder auch vermittelt werden. Mhm. Das definitiv.
Herr Ulrich, der schon erwähnte Horst Bredekamp hat in einem Interview gesagt, nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo, das sei eigentlich doch sehr feige gewesen, dass diese Millionen Menschen in Paris nur mit den Plakaten rumgelaufen seien, auf denen stand Je suis Charlie Hebdo. Sie hätten sich doch bitteschön eine Mohammed-Karikatur auch auf dieses Plakat kleben sollen, um zu zeigen, nein, wir zeigen das und ihr müsst es aushalten. Liegt er richtig mit dieser Forderung? Müssen wir diese Karikaturen viel stärker verbreiten, damit, so wie Sie es vorhin angedeutet haben, ein Lernprozess stattfinden kann, vielleicht auch ein Abhärtungsprozess?
Also zeigen vielleicht schon, aber ich würde wieder sagen, diese Kontextfrage ins Zentrum stellen. Und so wie Sie es gerade gesagt haben, ja, wenn man kann Bilder auch entschärfen, eben durch eine Umgebung, die man ihnen gibt. Also ich würde sie auf keinen Fall, jetzt würde ich hier Bredekamps Meinung teilen, das würde ja wirklich nur noch mal Öl ins Feuer gießen und ich verstehe nicht, was es bringen soll. Das fände ich jetzt auch kein irgendwie kluges Zeichen, wie wir jetzt unsere Werte demonstrieren, wenn wir noch mal diese Karikaturen so ins Zentrum stellen im Rahmen einer politischen Demonstration. Dann lieber im Rahmen einer Ausstellung, wo man das entweder historisch einbettet oder mit anderen Kulturkreisen vergleicht oder mit anderen Bildtypen und damit versucht auch vielleicht mal da Emotionen rauszunehmen, einen Schritt zurückzutreten und dann noch mal sich diese Bilder anzuschauen und vielleicht auch die Grenzen oder die Schwächen dieser Bilder zu sehen, die sie haben. Also das ja, aber jetzt selber sagen, in den Bilderkrieg zu ziehen und ihn noch mal anzuheizen, das fände ich also ganz fatal. Und würde eigentlich auch nur diesen, also man könnte sagen, gewisserweise würde man damit auch sogar die Strategie der Terroristen noch blendend vollenden oder denen noch mal zuspielen. Darauf legen sie es ja vielleicht sogar gerade an, das ist ein Terroranschlag gewesen, der sollte auch gegen bestimmte Klischeebilder ja bestätigen, eben der Islam muss mit brutaler Gewalt gegen die subtile Ironie von westlichen Karikaturisten angehen, also haben wir gleich wieder dieses, wie eine Kultur ist der anderen überlegen, weil sie eben feinsinnigere Mittel hat als die andere und man würde eigentlich, die Terroristen wollen natürlich, dass der kulturelle Clash größer wird, wollen vielleicht auch die Muslime, die integrationsbereit hier im Westen sind, unter Druck setzen und irgendwie der westlichen Gesellschaft weiter entfremden. Und das würde man damit eigentlich nur bedienen und eigentlich, ja, insofern wirklich das nochmal vollenden, die Intention.
Es gab ja noch einen zweiten Anschlag, dann 4 Wochen später in Kopenhagen bei einer ganz ähnlichen Diskussionsveranstaltung übrigens wie hier. Daran nahm teil unter anderem der dänische Künstler Lars Vilks, der Jahre zuvor auch eine Mohammed-Karikatur Mohammed als Hund gezeichnet hatte. Bei dem Anschlag starb dann ein Regisseur, später starben noch weitere Leute, wenn ich das richtig erinnere. Auf der Veranstaltung sprach auch die Feminaktivistin Inna Schwischwenko. Und die sagte, 1990 in der Ukraine geboren, wir sollten, wenn wir unsere Meinung zum Ausdruck bringen, die Möglichkeit gar nicht erwägen, dass wir irgendjemandes Gefühle verletzen könnten. Denn solche Überlegungen schränken unsere Meinungsfreiheit unleugbar ein. Sie sagt also, bitte keine Schere im Kopf, keine Selbstzensur. Wie stehen Sie zu so einer sehr radikalen Forderung nach Meinungsfreiheit?
Wir haben doch die ganze Zeit die Schere im Kopf. Das gibt doch viele Dinge, die in Deutschland nicht gesagt werden können.
Welche?
Oder wo man auch überlegt, was man klugerweise sagt über andere Religionsgruppen und bestimmte politische Zusammenhänge. Also es ist doch nicht so, als ob hier Tag für Tag uneingegrenzt die Meinungsfreiheit praktiziert würde. Gleichzeitig.
Also aber wer grenzt die Meinungsfreiheit ein?
Sie wissen ziemlich genau, dass es in Deutschland so und so viele Dinge gibt, die man aus guten Gründen nicht einfach so in den...
Nennen Sie mir ein Beispiel.
Auschwitz-Lüge und dergleichen, aus gutem Grunde. Ja? Sie könnten auch Juden nicht in der Weise angreifen, wie sie Muslime angreifen. Das ist doch ganz selbstverständlich. Vor der deutschen Geschichte ist es undenkbar, dass sie so etwas tun. Und es gibt sehr gute Gründe dafür. Ich finde nur, man soll es wissen. Es gibt doch Klugheitsregeln, Erfahrungsregeln, aus denen sich ein bestimmtes Verhalten ableitet. Und ich bin nun wirklich... Ich bin ja Bürgerin dieses Landes. Natürlich bin ich für die Meinungsfreiheit und natürlich bin ich für die Kunstfreiheit. Ich sage nur, man muss im Einzelnen überlegen, was man will. Aus meiner Sicht sind Ausstellungen kein Erziehungsinstrument, damit die Muslime zur Aufklärung geführt werden. Sondern es kann doch in der Ausstellung nur darum gehen, in der Auseinandersetzung mit Bild und Bildlichkeit und meinetwegen auch Karikatur so etwas zu machen, was Sie vorher skizziert haben, eine sensible Beschäftigung damit, was in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Menschen mit Bild und Kunst und Karikatur verbinden. Und da müssen die Trennlinien ja gar nicht zwingend zwischen Muslimen hier und Nicht-Muslimen da verlaufen. Unter Muslimen gibt es auch ganz viele. Vor allen Dingen gibt es ganz viele deutsche Bürger, die muslimischen Glaubens sind. Also ich würde auch ganz absehen von diesen Erziehungsunternehmungen jetzt wieder. Darunter leidet das Ganze schon viel zu sehr. aber dass man grundsätzlich sagt, die Meinungsfreiheit ist das Einzige, was für mich zählt und mir ist vollkommen klar, ungleichgültig, was ich damit anrichte, würde ich nicht akzeptieren. Aber meine Überlegung wäre nicht, und ich war noch nie in einer existenziellen Bedrohung, meine Überlegung wäre nicht, wie reagieren militante Islamisten auf mich, auf die kann ich keine Rücksicht nehmen und will ich keine Rücksicht nehmen. Ich kann mich doch von denen nicht einschüchtern lassen. Meine Frage doch wäre, wie gehe ich mit anderen Menschen in meiner eigenen Gesellschaft um oder mit den Menschen jetzt in der arabischen
Aber
Welt,
ganz,
die ich kenne.
Und da kann
es immer noch sein, dass ich sage, es gibt Gründe, bestimmte Karikaturen zu zeigen. Das mag ja sehr wohl sein. Ich würde die jetzt nicht verschrotten oder verbieten oder sonst was. Aber ich würde nicht darauf setzen, dass man immerzu diesen Stachel jetzt in der Hand haben muss, damit die das endlich mal lernen.
Naja, aber umgekehrt könnte man ja auch sagen, es ist wichtig, gerade in einer Situation wie jetzt zu zeigen, dass die westliche, die libertäre Gesellschaft sich nicht einschüchtern lässt.
Ja, natürlich.
Also dass es wichtig ist, auch ein Zeichen zu setzen. Ja. Und dieses Zeichen könnte ja dann eben sein, zu sagen, wir zeigen das und ihr müsst das aushalten.
Aber diese militanten Islamisten sind nicht meine Ansprechpartner. Wir sind nicht diejenigen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe oder auch die in dieser unserer Gesellschaft zählen, sondern da gibt es so und so viele Menschen, die nun mal gläubige Muslime sind, in unterschiedlichen Schattierungen. Die stehen ja auch nicht ständig auf und schlagen im Heiligen Koran nach, ob sie dies und jenes Bild anschauen dürfen. Sondern meine Frage wäre nochmals, wie kann man in dieser Gesellschaft das Zusammenleben klug gestalten? Wo muss man einfach auch bestimmte Rücksichten nehmen? Und wo sagt man, nein, mache ich nicht? Hier gibt es einfach Grundsätze, die setze ich durch.
Aber wenn wir jetzt nochmal absehen von der islamischen Bevölkerung, ja. Ein zentraler Begriff in der Äußerung von Frau Schewtschenko ist ja das Gekränktsein. Also wir sollen nicht Rücksicht darauf nehmen, dass möglicherweise durch meine Meinungsäußerung jemand hier im Saal gekränkt sein könnte. Und gekränkt sind ja nicht nur Muslime, sondern potenziell jede Minderheit und es gibt zahlreiche Minderheiten. Und da kommen wir dann zu dem Stichwort Political Correctness. Also gerade die Kunst, Sie deuteten es eingangs ja an, leidet in Teilen zumindest unter so einer Political Correctness. Das heißt, einer Vorwegnahme, zu viel Rücksichtnahme im Vorwege, bloß nicht anecken, allen soll es gut gehen, niemand soll sich verletzt fühlen. Ist das nicht dann ein Problem? Also wenn man sagt, wir schränken unsere Meinungsfreiheit so weit ein, dass sich am Ende niemand mehr beleidigt fühlen muss. Frau Steinbrüger.
Ich glaube schon. Also ich finde schon, dass die Political Correctness teilweise zu einem Problem geworden ist. Also ich hatte ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr, ich kuratiere noch für die Berliner Filmfestspiele, wir haben einen Film von Yael Batana gezeigt. Yael Batana ist eine israelische Künstlerin, die sich eben sehr stark mit dem jüdischen Glauben und der Politik im Staat Israel auseinandersetzt. Dieser Film Inferno handelt, der Ausgangspunkt ist ein Projekt in Sao Paulo. Und zwar soll in Sao Paulo eine neue übergroße Synagoge gebaut werden. Und sie zeigt die Einweihung der Synagoge. Dann bricht diese Synagoge zusammen. Es bleibt eine Wand stehen und dann geht die Kamera direkt an die Wand, an die Klagemauer in Jerusalem. Und am Schluss sieht man einen Esel, der leidet. Das ist alles sehr, sehr aufgeladen. Man kann diese Arbeit finden, wie sie möchte, wie man möchte. Sie hat ihre Probleme. Aber wir hatten danach ein Künstlergespräch und dort war eine Gruppe von Deutschen, die aufstanden und uns beschimpften, dass wir so etwas in Deutschland nicht zeigen dürfen. Da geht für mich, und es kam aus diesem Ansinnen auch der Political Correctness heraus, also wie stellt man das Judentum dar, wie geht man darüber? Ich fand es einigermaßen bemerkenswert, dass im Jahr 2014 einer Israelin in Deutschland gesagt wird, wie sie mit ihrer eigenen Religion und ihrem eigenen Staat umzugehen hat. Aus Gründen des Political Correctness, der Political Correctness. Ich finde, das geht nicht. Also ganz, ganz eindeutig. Und es gibt viele Beispiele. Ich meine, ich habe das jetzt auch bei der James-Benning-Ausstellung. Die Hälfte bei der Pressekonferenz sagten mir, ja, aber Frau Steinbrück, Sie können doch keinen Terroristen ausstellen. In dieser Ausstellung geht es nicht um einen Terroristen, doch auch um Thomas Kaczynski, um den Unabomber. Aber es geht in dieser Ausstellung um Radikalisierung. Es geht um eine Reflexion, wie Radikalisierung vonstatten geht. Und es geht um eine Reflexion, was für Auswirkungen Technologie auf unsere Gesellschaft haben. Das Problem aber mit den Bildern ist, dass wir derzeit auch einer Vereinfachung unterliegen. Ja, wir unterliegen einer Vereinfachung, in der Dinge teilweise eins zu eins genommen wird. Es taucht der Begriff Terrorismus aus, also man zeigt einen Terroristen und am besten findet man ihn auch noch gut. Jetzt bin ich ein bisschen von der PC-Debatte weg, ich weiß. Ich finde, das Problem bei der Political Correctness-Debatte ist, wenn sie in dem Moment stellt sich das Problem ein, in dem sie ideologisch verbrämt wird. Ich bin auch der Meinung, dass man auf Sprachgebrauch achten muss. Das hat die Feminismusdebatte hervorgebracht. Das hat auch die Migrationsdebatte hervorgebracht. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt eine Form von Political Correctness, die ich sehr richtig halte. In dem Moment, wo sie ideologisch wird, finde ich, wird sie schwierig und da schränkt sie ganz, ganz extrem ein.
Ist es tatsächlich so, wie Frau Steinbrücke beobachtet, Herr Ulrich, dass jetzt zum Beispiel das Thema Islam im weitesten Sinne in der zeitgenössischen Kunst relativ zartfühlend nur behandelt wird? Und würden Sie darin dann möglicherweise auch so eine Selbsteinschränkung, eine Selbstzensur sehen? Also dass wir die Kunstfreiheit in gewisser Weise schon preisgegeben haben? In Teilen zumindest?
Nein, ich glaube eigentlich nicht, dass die Kunstfreiheit preisgegeben ist. Ich würde sie allerdings auch nochmal stark machen, aber in einer ganz bestimmten Weise. Also ich glaube, die Chance der Kunst steht ja darin, dass sie so ein Raum der Immunität sein kann, wo eben auch Rücksichtnahmen, die man sonst nehmen muss oder Political Correctness-Debatten, die sonst eine Rolle spielen, suspendiert sind. Aber das kann nur dann sein, wenn auch für alle Beteiligten klar ist, jetzt geht es um Kunst, jetzt ist ein Ort der Kunst, da kommen die Menschen auch freiwillig hin und wissen so, jetzt kommt zwar vielleicht was mir nicht gefällt, da steht ein Jonathan Mese und macht einen Hitlergruß, aber ich weiß, es ist im Rahmen der Kunst. Und dann ist so die Kunstfreiheit ja die Chance, dass ich mal eben meine üblichen Wertungen eben suspendiere und mal etwas nochmal anders reflektieren und wahrnehmen kann und mir andere Gedanken machen kann. Außerhalb des Kunstbereichs allerdings, da ist durchaus, sollten die üblichen Regeln von Höflichkeit und Anstand gelten. Und da sollte ich mir natürlich immer überlegen, bevor ich was sage, wen könnte ich jetzt damit beleidigen und ist es mir das wert? Will ich sagen, obwohl ich vielleicht jemanden beleidige und kränke oder trete ich eben auch mal ein bisschen kürzer, um dem anderen auch die Chance zu geben, jetzt seinen Standpunkt auszuleben. Also da geht es um soziale Intelligenz und soziale Tugend. Die Kunst muss nicht sozial intelligent sein, aber es muss ganz klar sein, was ist Kunst, findet unter ihrem Namen statt und was findet unter einem anderen Namen statt.
Ich meine, ich könnte mir ja nun genug Themen vorstellen, auch mit Blick auf Muslime und islamische Gesellschaften, mit denen man sich kreativ und sehr kritisch auseinandersetzen kann. Das gibt es ja auch in islamischen Ländern selber. In Iran, in der Türkei, in den arabischen Ländern gibt es ja eine lebendige zeitgenössische Kunst, die auch vor religiösen Themen nicht zurückschreckt. Nur vor der Person des Propheten Mohammed. Das ist einfach jetzt so ein Vorsichtsraum, den man lässt. Aber sonst gibt es genug Themen, die man da aufspießen kann, von Frömmlern über Terroristen und Diktatoren, die ja reichlich gesät sind, wäre doch für die kreative Kunst ein extrem reiches Feld. Und eigentlich wäre es gut, man würde sich etwas stärker auch darauf kaprizieren, wenn man überhaupt den Islam in den Blick nehmen will, was ja nun die Kunst nicht ständig machen muss, das ist ja ganz selbstverständlich. Also ich denke, man sollte da auch, wenn man Islam sagt, nicht immer nur vom Propheten Mohammed reden. Es gibt ja noch genug andere Dinge, die man, wenn man so will, aufspießen könnte. Zum Beispiel Frömmlertum, Heuchelei, Fanatismus, Einschränkung, ganz reale Phänomene. Und mit denen sollte man sich kritisch auseinandersetzen. Machen ja auch Künstler, die hier vielleicht jetzt weniger wahrgenommen werden.
Weil nochmal die Frage auch an Sie, warum ist die zeitgenössische Wahrnehmung warum ist die zeitgenössische Kunst meiner Wahrnehmung nach zumindest doch relativ handzahm, was dieses Themenfeld angeht? Also die Trennung, die Sie vornehmen, ist ja richtig zu sagen, das ist der White Cube, da ist das Museum, da ist die Kunst frei. Aber wenn man sich anguckt, wie zeitgenössische künstlerische Praxis sich entwickelt hat, dann gibt es diese scharfe Trennung ja oft nicht mehr. Ich denke da zum Beispiel an Olaf Metzels Skulptur, der eine nackte Frau in Bronze, glaube ich, gegossen hat, und die trägt ein Kopftuch. Ja? Und ich glaube, das wollte er sogar im Pausenhof des Johanneums aufgestellt wissen, des hiesigen Gymnasiums. Also, dass es so ein Einzelfall ist, ja, das finde ich daran bemerkenswert. Sonst ist die ja zeitgenössische Kunst ja durchaus auch willens, auch mal die eine oder andere Provokation zu starten.
Aber ich würde jetzt nicht gleich daraus schließen, dass die Künstler Angst haben vor möglichen Reaktionen und deshalb vor diesen Themen zurückschauen, sondern ich glaube, viele Künstler, jetzt gerade eben in unseren Breitengraden, haben einfach zu wenig Bezug zur islamischen Welt und zu den Themen von dort, um das jetzt sich zu eigen zu machen.
Das ist ja sonst auch kein Hinderungsgrund.
Wieder?
Das ist ja sonst auch kein Hinderungsgrund.
Weiß ich nicht. An was denken Sie?
Literatur gilt es nicht im selben und wie Musik auch
nicht. Nee, Literatur ist da wesentlich stärker gerade.
Musik, aber viele zeitgenössische Künstler ziehen doch aus in die Welt und nehmen sich jeden Konfliktherd gerne vor. Also
selten in den Mittleren Osten.
Ja.
Selten in den Mittleren Osten. Und wir haben gerade im Westen, wir haben gerade Fragen von inhumanen Materialität post-Internet. Das sind gerade die großen Themen einer jungen Generation. Ich sage das jetzt ganz neutral. Ja. Wenn ich derzeit auf politische Kunst schaue, dann schaue ich nach Kairo und in Libanon. Also jetzt mal, da gibt's schon derzeit Schwerpunkte, das sehe ich auch an den Museumsprogrammen, auch teilweise an den Kunstvereinsprogrammen. Also wir sind gerade nicht in den 90er Jahren. Da haben sich Schwerpunkte schon verlagert. Und wenn derzeit über die Freiheit der Kunst diskutiert wird, größtenteils, dann wird über die Ökonomisierung der Kunst und ihre Auswirkungen auf die künstlerische Produktion und die Kunstinstitutionen diskutiert.
Ja, ich denke zum Beispiel an die Biennale in Berlin im letzten Jahr. Das war ja schon eine sehr global angelegte Veranstaltung mit unterschiedlichsten Schauplätzen und Problembezirken und so. Also gibt es schon auch immer noch. Ja. Also Sie würden alle drei zu dem Schluss kommen, dass die zeitgenössische Kunst nicht in diese Falle getappt ist, vorauseilend Rücksicht zu nehmen und sich selbst zu zensieren.
Nee, würde ich nicht sagen.
Nein. Das ist ja immerhin schon mal ein klarer Befund für diesen Abend. Die Kunstfreiheit ist zumindest in der Hinsicht nicht bedroht. Ich würde sehr gerne an dieser Stelle die Diskussion öffnen und fragen wollen, was bewegt Sie, was geht Ihnen durch den Kopf, wo würden Sie gerne noch mal nachhaken? Hier vorne ist gleich eine Stimme. Könnten Sie bitte Ihren Namen kurz sagen? Und ich weiß nicht, gibt es vielleicht ein Mikrofon oder kriegen Sie das so hin? Ja.
Kann man das rausnehmen?
Kann man das?
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Schneller auf jeden Fall.
Gut, dass Sie die politische Korrektheit angesprochen haben. Ich dachte,
wollt Sie Ihren Namen sagen?
Elas ist mein Name. Ich dachte, das würde fehlen, aber ich finde das gerade am wichtigsten. Und ich finde, im Gegensatz zu einigen, die auf dem Podium sitzen, dass es ganz, ganz viel politische Korrektheit, besonders in Bezug zum Islam, gibt. Und ich finde auch, dass die Kunst sich viel zu wenig darum kümmert. Nicht umsonst hat gerade Frau Bayer vom Schauspielhaus, das war sehr groß im Hamburger Abendblatt, auch in der Morgenpost gesagt, sie möchte mit der politischen Korrektheit auch gegenüber des Islam aufhören. Denn das war ein Riesenartikel im Hamburger Abendblatt. Und ich empfinde eben gerade auch in der Kunst, in meiner Malerei und so weiter, dass man sich da überhaupt nichts mehr traut und dass die politische Korrektheit sehr, sehr stark ist und dass man quasi, finde ich, auch nicht der islamischen Welt unsere Werte aufdrücken will. Das gab es vielleicht mal, aber ich finde, inzwischen ist das so eher umgekehrt, dass die islamische Welt, die islamische Lebenswelt, dass wir so sehr auf diese Werte eingehen, dass sie uns ihren Stempel aufdrückt. Das merkt man allein in Schulen, dass da fast kein Schweinefleisch mehr in Mittagessen vorkommt. Als ein dummes Beispiel jetzt. Ich bin auch nicht gerade für Schweinefleisch essen, aber sage ich jetzt, fällt mir gerade erst so ein. Und Und auch diese, und dass dadurch eben, was Sie gesagt haben, dass dadurch die Opferrolle des Islam sehr stark bestärkt wird. Und da gibt es einen ganz interessanten Aufsatz auch von Pascal Bruckner gerade, die Opferrolle im Islam. Das finde ich auch wichtig, das mal anzusprechen. Also für mich ist die politische Korrektheit ganz, ganz stark.
Gibt es eine Frage, die Sie noch daran anschließen wollen, an das Podium?
Wir können ja dazu Stellung nehmen.
Das empfinde ich stark. Und
woher kommt es vielleicht? Ja. Bitte.
Also es fängt ja immer schon damit an, dass man sagt, die Opferrolle des Islam. Es sind 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und dass die nicht alle in einen Topf passen, ist ja mal ganz klar. Ich bin selber der Meinung, wir sollten hier zum Beispiel nicht den Weihnachtsbaum oder Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern und sowas opfern und sagen, wir machen jetzt die Winterfeier und die Winterwende und sonst was, sondern ganz dazu stehen, dass es bestimmte Traditionen gibt, die christlich begründet sind, unabhängig davon, ob wir jetzt praktizierende Christen sind oder nicht. Also so eine Weichspülung halte ich für ganz falsch. Und die frommeren Muslime, die ich kenne, kommen damit auch viel besser zurecht, weil sie das andere auch nicht sonderlich schätzen. Aber ich wäre schon interessiert, wo Sie dieses Zurückweichen von Künstlern in Europa und Amerika oder Australien bemerken vor dem Islam. Also wo würde man das konkret spüren? Ich kenne das eine Beispiel, eben dieser Schutzraum, der jetzt um den Propheten Mohammed gemacht wurde. Aber wo sehen Sie sonst Beispiele dafür, dass der Islam uns daran hindert, uns künstlerisch frei zu äußern? Auf der Bühne, in der Kunst, in der Musik, im Film. Also es ist wirklich eine Interessensfrage. Ich kann es nicht beobachten.
Ja, gerne, oder? Und überhaupt die Rolle der Frau im Islam finde ich sehr interessant, dass man sich damit sehr auseinandersetzt. Und das finde ich auch, kommt in der Kunst vor, in der Darstellung.
Die Rolle der Frau. Es gibt ein paar Dauerbrenner, die immer ziehen. Und egal, welches Thema gerade aktuell ist, ich werde immer zur Rolle der Frau gefragt. Immer, ja?
Nein.
Also es ist nicht meine Beobachtung, dass das ein Thema ist, das ausgespart würde. Im Gegenteil, es wird sehr stark thematisiert, was nicht heißt, dass damit alles gut ist. Ist ja ganz klar, in der darstellenden Kunst. Also ich kann es nicht widerlegen, ja, aber es ist einfach
also
nicht meine
Beobachtung. In der bildenden Kunst gibt es sehr viele Beispiele zum Thema Frau und Islam. Also im Videobereich, in der Malerei, in der Skulptur, das kommt relativ häufig vor.
Und sind diese Beispiele, die Ihnen vorschweben, dann eher deskriptiv und poetisch oder auch mal so auf...
Ich komme gerade nicht...
Sie meinen jetzt nicht Shirin Neshat zum Beispiel.
Doch, natürlich meine ich unter anderem Shirin Neshat. Nein, es gibt zwei. Also Shirin Neshat ist ja nochmal ein eigener Fall. Aber nein, es gibt Ghazal Rafdali, die lebt in Paris, die eine sehr harte Darstellung der Frau im Islam hat. Es gibt, nee, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wirklich, oder wir haben wir nicht, Richard Prince hat doch auch mal die Burka gemalt, oder nicht? Ich meine mich gerade an so ein Bild zu erinnern. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Da haben wir die ganze Bandbreite von sehr hart bis poetisch und...
Okay. Vielen Dank erstmal. Wir machen dann weiter mit der nächsten Frage.
Auch interessiert welche?
Ja,
mich auch.
Ich habe eine Frage, die mehr an den Veranstalter geht. Ja, das kann ich nehmen. Die mehr an den Veranstalter geht. Und zwar frage ich mich, warum das Podium so besetzt ist, wie es besetzt ist. Das heißt, wenn man diskutiert hätte über die katholische Kirche, wären es wahrscheinlich auch einige Katholiken gewesen, die da vorne gesessen hätten, über Antisemitismus und so weiter, wahrscheinlich auch Juden. Ich frage mich, warum, oder haben Sie vielleicht sich auch Gedanken darüber gemacht, ob Muslime selber vielleicht auch da vorne hätten sitzen können, eine muslimische Künstlerin beispielsweise oder jemanden anders aus der muslimischen Welt. Was ist sozusagen Ihr Beweggrund für diese Zusammensetzung? Ich will Sie nicht schmälern, ich will Ihre Leistung nicht schmälern, das ist nicht mein Punkt.
Nein, tatsächlich war mein Interesse nicht nur darüber, über den Islam und die Frage der islamischen Bilderwelten und Bildvorstellungen zu sprechen, sondern eher, was wir ja auch getan haben, sehr stark über die westlichen Tabus oder die Vorstellung dessen, was wir nicht akzeptieren können, sprich Auschwitz-Lüge oder Hitlergruß, der große Prozess gegen Jonathan Mese im letzten Jahr, das ist ja auch eigentlich nur ein Zeichen. Insofern, also will ich das nicht legitimieren, es wäre sicher auch gut, das Podium noch weiter zu erweitern, also noch zu vergrößern. Aber der Schwerpunkt meiner Meinung nach sollte gar nicht so unbedingt nur auf diesem Aspekt gelegen haben. Bitte.
Mein Name ist Marc Lückhoff, das schon mal vorweggeschickt. Ich habe eine Anmerkung, und zwar geht es mir doch um eine Differenzierung, die man, glaube ich, vornehmen muss. Das hatten Sie, die Dame in der linken Seite, Frau Krämer, angesprochen. Ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Religionskritik und der Kritik oder Diffamierung religiöser Gruppen sozusagen. Also man sollte da, ich finde, man vermischt Äpfel mit Birnen, wenn man zum Beispiel eine Ideologiekritik betreibt im Sinne einer Religionskritik, zum Beispiel in Form einer Jesus-Karikatur oder in Form einer Mohammed-Karikatur, was auch immer, und der Diffamierung von Gruppen. Ich glaube, irgendwie der Prozess der Aufklärung, der seit 200-300 Jahren etwa ja sich manifestiert und nie zum Abschluss kommt wahrscheinlich, der besteht ja gerade darin, das eine zu machen, eben die Loslösung oder die Kritik einer abstrakten Idee im Prinzip, bei gleichzeitigem Verbot oder bei gleichzeitiger Toleranz der praktizierenden religiösen Parteien im Prinzip. Und das eine mit dem anderen gleichzusetzen, weil Sie hatten das angesprochen beispielsweise, Sie hatten das gleichgesetzt, dass eine Mohammed-Karikatur kategorial sozusagen auf einer Ebene ist mit einer Zensur von, weiß ich nicht, der Diffamierung von Jüdinnen und Juden beispielsweise, also im historischen Kontext dann auch in Deutschland. Ich finde, man kann dazu stehen, wie man will letztlich. Ich finde aber, diese Differenz muss man festhalten. So, und ich finde, das ist was ganz Zentrales.
Bitte. Darf ich ganz kurz? Ich habe das nicht gleichgesetzt. Ich habe es nicht gleichgesetzt. Ich habe nur gesagt, dass auch in Deutschland es selbstverständlich bestimmte Grenzen gibt, über die sich die Mehrheit der Gesellschaft verständigt hat, die nicht einfach von Gesetzes wegen aufgezwungen sind, sondern die von, ich würde sagen, von der Mehrheit der Bevölkerung auch getragen werden. Dass man bestimmte Grenzen nicht überschreitet, selbst wenn man sagt, auch die Juden müssen was aushalten. Einfach aus dem historischen Wissen und, wenn Sie wollen, einer gewissen Verantwortung. Das war mein Punkt. Nicht eine Gleichsetzung, die ganz abwegig wäre.
Gibt es weitere Fragen? Bitte.
Ich glaube, wir reden viel über Bilder. Ich denke, man muss auch über die Bildermacher reden, also die Leute, die hinter den Bildern stehen. Und ich sehe, ähnlich wie meine Vorrednerin, das große Dilemma darin, dass im vorauseilenden Gehorsam viele nichts mehr riskieren. Auf der anderen Seite aber auch viele, das ist das eigentliche Dilemma, glauben, Öffentlichkeit dadurch zu kriegen, dass sie den Hitlergruß zeigen oder den Islam in irgendeiner Weise karikieren. Ich glaube auch, dass, wenn wir über Karikaturen reden, wir uns darüber klar sein müssen, dass jeder Karikaturist seinen Bleistift zur Seite legen kann, weil sein Beruf darin besteht, Dinge zuzuspitzen.
Mhm. Gibt es dazu eine Meinungsäußerung? Sonst würde ich die Frage noch um eine zweite ergänzen wollen. Und zwar, wenn wir darüber sprechen, dass Künstler, vielleicht auch Karikaturisten, das schließt sich auch gar nicht aus, nicht scharf genug sind, der Wahrnehmung nach mancher Teilnehmer dieser Diskussionsrunde, dann unterstellen wir immer, sie müssten schärfer sein, weil die Kunst auch eine erzieherische Funktion besitzen sollte. Also die Menschen letztlich doch in diesen Prozess der Aufklärung hineinführen sollten, in dem sie sich offensichtlich noch nicht befinden. Sie haben vorhin auch so im Nebensatz, glaube ich mal, von einem bestimmten Erziehungsbedarf gesprochen. Erinnere ich das richtig?
Nein, ich habe gesagt, dass Kunst, ja, ich habe gesagt, auf der einen Seite ist nach meiner Beobachtung in den allermeisten muslimischen Gesellschaften dieser Welt kein Bewusstsein dafür da, dass es zulässig und hilfreich ist und ein Ausdruck einer toleranten, offenen Haltung, dass man den Prophet Mohammed beleidigt. Das ist eine Feststellung. Gleichzeitig habe ich gesagt, dass ich eigentlich nicht sehe, dass Museen hier dazu da sind, den Muslimen die Aufklärung beizubringen, weil ich gerade nicht so einen relativ klaren schillerschen Ansatz habe, dass die Kunst dazu da ist, den Menschen besser zu machen. Das kann sie ja im besten Falle auch mal.
Aber damit berühren Sie natürlich auch schon eine ganz ausgeprägte, harte, ein Topos, eine Vorstellung davon, dass wir die Kunstfreiheit haben, ja, damit natürlich wir uns an ihr schulen in gewisser Weise, nicht? Und dass auch die Karikatur dazu da ist, damit die Menschen besser werden, um es mal platt zu formulieren.
Also meinen Sie wirklich, dass die Charlie Hebdo-Leute damit operiert haben, dass sie sagen, wir wollen die Menschheit besser machen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie haben bestimmte Dinge einfach aufgespießt, angegriffen. Sie wollen auch unterhalten. Vielleicht wollten sie auch tatsächlich bestimmte, also ich glaube, dass sie grundsätzlich religionskritisch sind, das ist ja kein Geheimnis, und wollten in der katholischen Kirche, in der evangelischen, in der jüdischen, nicht Kirche, aber Religion und in der muslimischen, grundsätzlich in Frage stellen. Und das müssen, also in Frankreich muss man das auch und in Deutschland, in Europa muss man das auch zulassen. Ich sage ja nur immer wieder, wie wird darüber diskutiert? Mit welchem Impetus macht man das? Ja. Und wie weit führt man es? Ich finde einen interessanten Fall, ein bisschen anderen, diesen Wagen auf dem Kölner Karnevalsumzug. Der hätte Islamisten karikiert.
Und das können Sie das nochmal beschreiben? Wie sah das aus?
Also ich habe es ja nur so gesehen, auf dem Fernsehschirm, wie andere auch, dass da Islamisten mit einer Bombe waren und klar erkennbar als Fanatiker. Und diesen Wagen hat man zurückgezogen oder gar nicht erst ziehen lassen, mit der Begründung, es könnte sein, dass gewalttätige Islamisten dann den Kölner Karnevalsumzug angreifen. Nun muss man natürlich Verantwortung.
Das finden Sie jetzt falsch.
Ich finde es hochproblematisch. Aha,
warum? Wo ist der Unterschied jetzt dazu, beispielsweise die Karikaturen?
Weil hier Islamisten angegriffen werden, weil hier Menschen angegriffen werden, die den Islam in einer bestimmten Weise leben. Natürlich muss man das kritisieren. Das finde ich ganz klar. Das ist doch kein religiöses Tabu. Das ist doch die Kritik an einer bestimmten Art, die eigene Religion auszuüben, die aggressiv und gewalttätig ist. Natürlich muss ich das kritisieren, gleichgültig, was ich selber als religiöse Überzeugung
habe. Aber nicht, weil ich glaube, dass dadurch sich irgendjemand belehren lässt am Ende oder bessert.
Wenn sie auch noch belehrt und besser werden, dabei ist ja gut. Aber das wäre jetzt nicht mein erster.
Aber es ist der Selbstzweck sozusagen der Kritik dann.
Es wäre hier tatsächlich das, was Bredekamp in anderem Zusammenhang angemerkt hat. Ich würde sagen, ja, es ist doch wichtig, dass sich hier in dieser deutschen Gesellschaft Muslime und Nicht-Muslime mit dem Islamismus als mit dem gewalttätigen Islamismus auseinandersetzen und dass sie zum Beispiel auch im Zug eines Karnevalsumzuges Islamisten öffentlich kritisieren und zurückweisen und lächerlich machen. Lächerlich machen. Das finde ich absolut richtig und war unglücklich, dass dieser Wagen zurückgezogen wurde aus Sicherheitsgründen. Ich kann die Sicherheitslage nicht beurteilen, aber das hätte ich jetzt eine gute Form der Kritik gefunden.
Es gibt noch eine weitere Wortmeldung.
Ja, gut. Ja, mein Name ist Henten und passt ja gerade als gebürtiger Kölner. Wir haben da das Missionswerk Rheinischer Frohsinn. Damit gehen wir nach Düsseldorf, um die Düsseldorfer mal karnevalsfähig zu machen. Aber das ist eben diese Fehde im Rheinland. Ich denke, es geht ein bisschen um Kunst, aber es geht eben auch um Propaganda. Ich führe diesen Begriff mal ein, weil eben die Bilderwelt, die mediale Welt, die Ökonomanie ja letztendlich hier sehr strategisch eingesetzt wird. Und da fallen mir eben sehr viele Sachen zu ein. Also ich sehe da eine Verbindung zum Beispiel zwischen den, die ich nie gesehen habe, Hinrichtungsbildern, die in Afrika hingerichtet werden, zu den ferngesteuerten Drohnen, die von Rammstein scheinbar aus in Afghanistan angreifen. Das sind ja auch Bilder, die werden übermittelt. Die könnte man ja auch einsetzen.
Mikrofon ein bisschen, ich verstehe Sie ganz schlecht und vielleicht so ein bisschen weggehen vom Mikrofon.
So ist besser. Ich war jetzt gerade bei dem Gedanken, dass es ja diese mediale Bilderwelt gibt und da haben wir ja, was mir jetzt eingefallen ist, weil das ja wieder stark diskutiert wird, soll von Rammstein aus der Drohnenkrieg im Afghanistan unterstützt werden. Da werden Bilder produziert, so wie es im Irakkrieg ja auch Bilder produziert wurden, die uns ja gezeigt wurden. Diese Bilder könnten wir uns auch zeigen lassen. Wir kriegen diese Videos der Hinrichtungen kriegen wir, das ist so diese eine Ebene. Und die andere Ebene, die habe ich jetzt gerade so vergessen.
Ist das eine Frage, die Sie daraus destillieren?
Nee, jetzt würde ich mal sagen, wer meldet sich? Ich gebe das Mikrofon erstmal weiter.
Okay, danke.
Aber Dankeschön.
Wer möchte noch was loswerden?
Stefan Waller, hallo. Nur noch eine kleine Fußnote zum Charlie Hebdo-Ding, was die Beleidigung von religiösen Gefühlen angeht. Man darf es sich ja wohl kaum so vorstellen, dass diese Terroristen, also die Einzelnen, die da waren, durch die Karikaturen so sehr in ihren religiösen Gefühlen beleidigt waren, dass sie jetzt losgezogen sind und diese Leute erschossen haben. Ne? Also die religiöse, also Beleidigung religiöser Gefühle ist nicht nur kein Grund für sowas, ist nicht mal die Erklärung dafür. Es ist doch eher so, dass die Leute, die dort diese Karikaturen gemacht haben, benennbar waren, herausgestochen sind aus der Masse und die kann ich in einem terroristischen Akt umbringen und ein Zeichen zu setzen, was unter Umständen nicht mit der Beleidigung meiner eigenen religiösen Gefühle zu tun hat. Diejenigen, die vielleicht durch diese Karikaturen beleidigt worden sind, waren unter Umständen gar nicht diese Terroristen.
Darf ich das zum dritten Mal sagen?
Ja. Ja gut, okay, dann
es kurz vielleicht. Es gibt keine Rechtfertigung terroristischer, gewalttätiger, mörderischer Akte dieser Menschen, die vielleicht auch noch subjektiv glauben, ihre Religion zu verteidigen. Aber womit ich zu tun habe, sind Musliminnen und Muslime, die deutsche Bürger sind und die bei mir studieren und die meine Kollegen sind und die in anderer Weise darauf reagieren. Und denen wird immer wieder signalisiert, dass man, so nehmen Sie es wahr, ja, dass man Sie angreift in Ihren religiösen Überzeugungen und dass Sie nicht wirklich dazugehören und dass Sie jetzt umerzogen werden von der Mehrheitsgesellschaft. Darauf möchte ich hinweisen, das muss man mitbedenken. Dann kann man immer noch sagen, aber es muss dennoch eine Karikatur verbreitet werden. Aber der Ansprechpartner wäre für mich, wenn ich mich damit beschäftige, nicht der militante Islamist, sondern wir müssen endlich davon wegkommen, den für den einzigen Sprecher des Islams zu halten. Das wäre das Argument.
Aber haben nicht Karikaturen, um das kurz noch einzuklinken, immer eine aufklärende, eine erzieherische Funktion? Also das würde mich auch noch mal Ihre Meinung interessieren, Herr Ulrich, denn immer, wenn es um die Geschichte der Karikatur geht, sagt man ja, das ist sozusagen ein Grundpfeiler der Aufklärung gewesen. Ohne die Karikatur wären wir nicht da, wo wir heute sind im öffentlichen Bewusstsein, in unserer Liberalität, die wir uns immer zumessen. Müsste man vor dem Hintergrund nicht das doch stärker forcieren, auch mit den islamischen Themen in der Karikatur?
Ja, also ich habe den Verdacht, dass die Geschichte der Karikatur in den letzten Jahrzehnten auch eher eine Verfallsgeschichte ist. Also dass die große Zeit der Karikatur wohl doch eher im 19., war noch im frühen 20. Jahrhundert war, als es sehr oft tatsächlich auch die Karikatur war, mit der man versucht hat, jetzt Menschen ja zu erziehen oder auf sagen, ihren Blick zu wenden oder eine andere andere Werte ihnen nahezubringen, während ich heute Karikaturen überwiegend doch, ich habe es vorher schon mal gesagt, so als ein affirmatives Medium wahrnehme, dass innerhalb der Zielgruppe, für die sie gemacht sind, die Identität dieser Zielgruppe gestärkt werden soll. Wir sind die aufgeklärten Westler. Das ist sagen die Botschaft dieser Karikaturen gewesen. Und da soll niemand besser noch werden, niemand umerzogen werden, niemand im propagandistischen Sinne jetzt sagen in zu anderen Werten verführt werden, sondern das ist sehr affirmativ. Und deshalb meine ich, es ist eher weit auch eine Schwundstufe dessen, was Karikatur mal in ihrer größeren Zeit war, wo sie weit wirklich auch denjenigen, an die sie adressiert war, wehgetan hat, aber vielleicht dann auch was bewegt hat, was verändert hat.
Das
aber
heißt, wenn die Karikaturen besser wären, dann könnte man sie
auch... Man müsste das vielleicht auch noch mal kritisch sich anschauen, weil ist auch ist es so eine Heroengeschichtsschreibung, die wir bezogen auf die Karikatur betreiben, die einem genaueren Blick so gar nicht standhält.
Okay. Hier ist noch eine Frage, bitte. Ja, das Mikro kommt.
Also was ich nochmal ganz spannend fand, war eben so der Begriff des Bildes als Waffe, also auch in unserem digitalen Zeitalter. Und ich hatte da jüngst einen ganz spannenden Artikel von Boris Kreuß gelesen. Und der hat sich eben darauf bezogen, dass bei Terroranschlägen ja nicht mehr im Vordergrund steht, wie viele Opfer sozusagen umkommen, sondern wie die Medien darauf reagieren. Also wie die Medien unmittelbar eben so eine Bilderflut global streuen. Und hatte eben auch nochmal so ein ganz einprägsames Bild gegeben, wenn der Terrorist sozusagen den Knopf der Bombe drückt, drückt er den Knopf, der die Medienmaschinerie anschmeißt. Und worauf er nochmal Bezug genommen hat, ist, dass eben auch so eine Krux darin liegt, dass man diese Unmittelbarkeit der Bilder, die eben so schnell durchs Internet verbreitet werden, mit Authentizität verwechselt. Und dass er eben so diesen gefährlichen Return of the Real, wie er das genannt hat, in diesen Bildern eben sozusagen kondensiert sieht. Und er macht der westlichen Gesellschaft da eigentlich einen Vorwurf, wie wir sie den vielleicht der arabischen Welt machen, wenn wir sagen, ihr geht unaufgeklärt mit den Mohammed-Bildern um, sagt er, wir gehen unaufgeklärt mit diesen Terrorbildern um. Und ja, das wollte ich nochmal so in die Runde schmeißen, dass wir auch kein also komplett aufgeklärtes Verständnis zum Bild haben. Wir sind auch noch in so einer, wir sind auch nicht komplett aufgeklärt mit dem Bild, auch wir als
Wir sind jenseits von der Aufklärung des Bildes. Also das ist ja, glaube ich, unsere Problematik heute, dass wir teilweise auch nicht mehr wissen, wie mit Bild umgehen durch die Unmittelbarkeit. Und ich glaube, eines meiner ersten Erlebnisse mit Kriegsbildern war der erste Krieg im Irak, wo immer der Panzer vor Sonnenuntergang gezeigt wurde und die einzige Person oder das einzige Lebewesen, das gestorben ist, war eine Ente, die im Öl umgekommen ist.
Auch da stellt sich ja tatsächlich eine ethische Frage. Also auch nochmal ein drittes Mal Bredekamp zu zitieren, der sagte, selbst wenn wir diese Bilder anschauen, machen wir uns mitschuldig, weil nämlich diese Bilder produziert worden sind, damit wir sie anschauen. Genau. Ja. Also die Frage auch da, druckt man die brutalen Bilder, guckt man sie sich an? Was wäre Ihre Einschätzung? Soll man lieber weggucken? Soll man sie nicht drucken?
Es gibt so eine Obsession diesen Bildern gegenüber, also aber nicht nur den Bildern, auch dem Selbstbild. Also wir leben gerade in einer Bilderobsession, aber wir können sie nicht mehr lesen. Also es ist, ich finde
Bilder kann man ja sehr wohl lesen. Das ist ja.
Nein, ich finde, wir glauben immer, dass wir Bilder lesen können, aber wir gehen doch recht unreflektiert mit Bildern um. Also man lernt es ja auch so, als Kunsthistoriker lernt man ja Bilder lesen und lernt dann auch, was man nicht lesen kann oder die verschiedenen Ebenen, die ein Bild hat oder der Kontext, den ein Bild herstellen kann, wie ein Bild in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich funktioniert. Und da sind wir heute, glaube ich, gehen wir unglaublich ungemein leichtfertig damit um. Also auch in den Medien, aber auch in der Selbstdarstellung. Also wie stellen wir uns selbst auf Bildern dar und streuen es in die sozialen Netzwerke jeden Tag? Also ich glaube, wir müssen wieder ein neues Verständnis dafür haben, wie man auf Bilder schaut. Und das muss man auch irgendwie versuchen, wieder ein bisschen reflektierter darzustellen und auch weiterzutragen.
Für mich hörte sich das jetzt fast an wie ein Schlusswort, wenn es nicht noch dringende Fragen gibt, sonst gibt es ja auch die Möglichkeit, draußen noch bei einem Glas Wein weiter zu diskutieren. Eine dringende Frage gibt es noch. Bitte schön. Wir wollen auch keine Fragen hier im Rahmen der Kunstfreiheitsdiskussion
Dankeschön.
Nicht gestellt haben.
Mein Name ist Ilona Konrad. Den Artikel von Bredekamp fand ich über alle Maßen aufschlussreich, besonders seinen Unterschied, den er macht zwischen Bild und Welt. Also das ist, finde ich, sehr wichtig, dass wir unterscheiden können zwischen dem, was auf einem Bild ist und dem, was in der Welt ist. Wenn auf einem Bild ein Mensch abgebildet ist, ist es nicht das Gleiche wie der Mensch, der möglicherweise dahinter steht. Ich möchte die Frage stellen, wo eigentlich der Unterschied ist, oder vielleicht können Sie definieren, was religiöse Gefühle sind. Das würde ich gerne mal wissen. Was sind religiöse Gefühle? Und inwiefern unterscheiden die sich von den Gefühlen aller anderen Menschen, die keine religiösen Gefühle haben? Mhm. Und welche Gefühle am höchsten sind?
Okay.
Das wüsste ich gern.
Hohe Frage zum Schluss. Wer fühlt sich berufen, darauf zu antworten?
Also es ist ja ganz klar, worauf Sie hinaus wollen. Ich glaube, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, das können auch Buddhisten oder Hindus sein, oder Christen oder Juden oder Muslime, die tatsächlich von sich überzeugt sind, dass sie so etwas haben, die tatsächlich verletzt sind, wenn man das angreift, was ihnen heilig ist. Also ich finde das nicht so schwer zu verstehen. Ich kenne solche Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich muss das nicht teilen. Ich teile es auch persönlich nicht, wenn Sie schon ein Bekenntnis haben wollen. Aber es ist etwas Reales. Und dann kann man sagen, es gibt auch andere Formen, verletzlich zu sein oder kränkbar. Das kann ja sich auf ganz andere Dinge auch beziehen. Aber ich sehe keinen Sinn darin, zu sagen, dass es so etwas generell nicht gibt oder nicht geben sollte, wenn es real bei manchen Menschen da ist. Nicht jeder Muslim hat das Gefühl, nicht jede Muslima. Und nochmals, das muss noch lange nicht dazu führen, dass man gewalttätig gegen andere wird. Aber ich sehe nicht, warum man es einfach weghaben will, wenn es bei bestimmten Menschen vorhanden ist und aber nicht mehr hier mehrheitsfähig ist. Also bloß weil es hier jetzt nicht mehrheitsfähig ist mit unserer sehr besonderen Geschichte, muss es doch weltweit nicht auch inexistent oder überholt sein. Es können auch andere Menschen, darin besteht doch Toleranz, tatsächlich mal in bestimmten Dingen auch anders empfinden. Ich habe immer Schwierigkeiten damit, dass das so schwer vermittelbar sein soll. Und dann kann man noch über Bilder reden. Und da könnte man jetzt nochmal von vorne anfangen. Im Islam
gibt es natürlich jetzt nicht.
Bilder. Und damit schließe ich.
Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank den drei Diskutanten. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und fürs rege Mitdiskutieren und Fragen. Ich hoffe, Sie haben noch einen anregenden Abend. Auf Wiedersehen.